ARD. Was erwartet euch in dieser Folge angebissen? Ganz einfach, ich war bei einem der wahrscheinlich besten Kunstköderbauer in Deutschland, bei Sebastian Lagertz, kennt ihr vielleicht als Lagertz & Customlos. Und wir sind natürlich auch noch rausgefahren und es hat funktioniert, wir haben auch noch Raubfisch, nämlich einen Hecht gefangen.
Jo, jo, wunderbar.
Angebissen. Der RBB Angel Podcast mit Frieda Rössler.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Angebissen, ihr Lauerjäger und Raubfisch-Junkies. Ich bin jetzt wieder unterwegs für euch. Das ist Angebissen, eure Inspirationsquelle für gute Angelgeschichten, regional, überregional und manchmal auch in der ganzen Welt unterwegs. Mein Name ist Frieda Rössler und nachdem ich jetzt mehrfach im Westen der Republik unterwegs war, zum Beispiel in Minden bei Enrico Di Ventura, ich war bei Dennis Siever in Essen auf der Ruhefischen, ich war in der Nähe von Wolfsburg am Mittellandkanal beim Catch and Clean Day. Warum denn immer in die Ferne schweifen, wenn das Schöne doch so nahe liegt? Und vor den Toren Berlins gibt es Oranienburg, wunderbar gelegen im Angelland Brandenburg. Und dort wiederum gibt es jemanden, der hat mich letztes Jahr auf der Angelwelt Berlin angesprochen. Mensch, Frieda, wie sieht's denn aus? Wir müssen doch unbedingt mal uns treffen. Du musst unbedingt mal vorbeikommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin in Oranienburg bei Lagazzo Customlos und dahinter steckt Sebastian Lagertz.
Ja. Hi Frieda, schön, dass du hier bist.
Hey, schön, ja, mein Lieber, dass du mich eingeladen hast in deine Werkstatt, um das für euch mal so ein bisschen zu beschreiben. Also das ist fast, ich bin ja wirklich ein Liebhaber der Jerk-Angelei und wir sind hier in deinem Showroom und das ist im Prinzip schon wie Weihnachten, Leute. Es glitzert, es funkelt, es ist knallbunt und die ganze Wand, vor der wir stehen, ist vollgehangen mit lauter Jerks. Und ich vermute mal, du bist auch ein Jerk-Fan, oder?
Ja, also seit ungefähr dem Jahr 2000 habe ich angefangen mit dem Jerkbait-Angeln. Ich hatte es irgendwann mal in der Angelzeitung gelesen und habe mir dann irgendwelchen Krempel zusammengekauft, der überhaupt nicht zusammengepasst hat. Also total wirres Zeug. Und dann bin ich nach Potsdam gefahren zum Angelladen, wo der Marc Mian seinen Angelladen noch hatte und hatte ihm das gezeigt und der hat gesagt, oh Gott. wir gehen mal damit ans Wasser, dann zeigt dir mal, was nicht funktioniert. Und genau, das Zeug hat nicht funktioniert. Dann haben wir da so ein bisschen ausgetauscht und seitdem fing das dann wirklich an. Und da haben wir damals auch schon mit Holzködern geangelt, Jack Cobb hießen die. Die kamen aus den USA und da war ich dann Feuer und Flamme. Also die Fische, die Explosion im Wasser und also war geil gewesen.
Ja. Vielleicht müssen wir für Leute erklären, die jetzt mit Jerks-Angelei überhaupt nichts anfangen können. Also wir reden von einer Köderart, Kunstköder, ganz klar. Und du hast schon gesagt, die bestehen aus Kunststoff, diese jetzt hier bestehen aus Holz. Und so, was ist das Besondere an der Jerk-Angelei? Weil klar, es imitiert einen Beutefisch. Hauptzielfisch ist natürlich der Hecht. Und was zeichnet so Jerk-Angeln für dich aus? Was ist das so? Vielleicht mal zurück zu den Basics. Kannst
also,
du das noch?
Ja, also als erstes mal der Lauf, weil der komplett anders ist als jeder andere Köder, den man so im Wasser bekommt. Vielleicht noch ein Swimbait, aber dieses Gleiten von links nach rechts, dieses angeschlagene Fischimitieren, ja, des Köders. Also ich kann dir mal hier so an der Fang so zeigen, also dass der so immer so zack, zack, zack. Und dann lässt man den stehen, dann wackelt der so ein bisschen, sinkt und dann kommt mit einmal der Hecht.
Genau,
und dann explodiert dieses Wasser und das ist der Oberhammer.
Sehr schön, dass du das sagst. Ich finde das auch so, dieses Überraschende. Ne? Und auch, man soll ja für einen Raubfisch, soll man ja die Beute imitieren. Für einen Hecht wäre das halt eine verlockende Beute. Wie du schon auch gesagt hast, so ein verletzter Beutefisch. Und ich finde auch, dass mit Jerks kann man das perfekt imitieren. Ne? So dieses Flanken, dieses Stehenbleiben, dieses leichte Zittern noch. Und in dem Moment, das habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, wo du wieder anleierst, man kann das über die Rute, also über die Angel, Route kann man das machen, die Bewegung kann man den Köder animieren oder eben über die Rolle. Und kurz bevor man nochmal starten möchte, kommt dieses Zupacken und das ist, wie du sagst, es ist wie so ein Einschlag und auf einmal merkst du so, oh. Und ich finde auch bei der Jerk-Angelei ist das so, selbst so kleine Hechte 50 Zentimeter halber. Der Biss, der Take, so, wenn die sich den packen, das ist erstmal so.
Die kommen ja teilweise, je nachdem, wo man angelt, aber wenn man jetzt so in Seen angelt, die ein bisschen klarer sind, dann kommen die teilweise aus 5, 6, 7, 8 Meter Tiefe hochgeschossen, überschlagen sich dann an der Oberfläche und total irre. Auch die Kleinen, die dann auch mal so auf so einen 20 Zentimeter Jerk gehen, also das ist für so ein Hecht überhaupt kein Thema. Und beim Jerkbait ist halt das Coole, du hast halt einen Köder, der extrem lange im Wasser unterwegs ist. Wenn du jetzt so einen Spinner zum Beispiel durchziehst oder so einen Gummifisch durchleierst, der ist halt schneller aus dem Sichtbereich wieder raus. Ne? Und so ein Jerk, der ist lange im Sichtbereich und du reizt den Hecht so lange, bis der einfach nicht mehr aushalten kann. Und dann kommt der angeschossen. Ja? Also,
wir haben uns vorher ja schon ein bisschen unterhalten und eigentlich wäre ja jetzt, hast du mir erzählt, so Herbst, Ende Herbst, Winter ist mit die beste Zeit. Aber so ein Jerkbait eignet sich für 365 Tage im Jahr, wenn man auf Hecht angeln möchte. Genau. Mhm. Warum ist das so?
Erstmal wegen der Bewegungsart, dass der Hecht, ob es nur warm ist oder kalt ist im Wasser, ob der agil ist oder ein bisschen inaktiv ist, hat halt immer die optimale Chance, den Köder wahrzunehmen und dann auch anzugreifen. Ja, im Winter ist es halt diese langsame Angelei. Im Sommer kann man auch mal ein bisschen zackiger fischen, so ähnlich wie beim Barschangeln, dass man so ein bisschen 5, 6 Schläge ganz schnell hintereinander und dann stehen lässt und dann wackelt der und dann wieder Einschlag und dann kommt meistens der Einschlag. Ja. Und das ist dann eher die im Sommer das spritzige Angeln mit ein bisschen kleineren Ködern. So diese Beutefisch-Imitation von der Brut, sag ich mal so, 10, 12 Zentimeter. Und zum Herbst, Winter hin, darf man ruhig deutlich größer werden. Ne? Also ich habe Köder, die sind bis 23 cm und die fischen wir dann auch im Winter. Und da kann man so richtig gemächlich und umso langsamer, umso besser teilweise und auch nicht so weite Bahnen machen. Ne? Also diese, wenn die Bahn zu weit ist, dann kann es für den Hecht schon wieder eine Überreizung sein. Und diese kurzen Bahnen, die sind im Winter ein bisschen besser. Und so kann man sich über das ganze Jahr dann halt mit einem Köder quasi das ganze Jahr durchfischen, weil man den sehr variantenreich fischen kann. Ne?
Okay, jetzt reden wir die ganze Zeit beide vom Hechtangeln. Keine Angst, Leute. Wir machen uns, wenn wir uns ein bisschen kennengelernt haben, wenn ich euch, Sebastian, ein bisschen vorgestellt habe, machen wir uns natürlich noch auf den Weg, werden deine Köder testen auf Herz und Niere. Ja. Ich bin auch wirklich schon passionierter Jerkbait-Angler, da freue ich mich schon sehr drauf, auch als wir uns verabredet haben, dachte ich so, okay, Zeit passt, perfekt. Kommen wir noch ein bisschen zu dir. Du wohnst in Oranienburg vor den Toren Berlins, im Prinzip im Bundesland Brandenburg, was ja auch gerne betitelt wird als Angelland Brandenburg. Ja. Wie siehst du das?
Ja, ist so. Brandenburg ist ja das Land mit den meisten Seen, Mecklenburg mit der größten Seefläche insgesamt. Und da hast du zwei Länder, Bundesländer, die so dicht beieinander sind. Also das ist ein Angelparadies. Also wenn du jetzt hier, also südlich von Berlin natürlich auch, aber nördlich von Berlin, da hast du die Uckermark, dann hast du Richtung Müritz, da die ganzen Müritz-Gewässer, Stechlin-Gewässer etc. Und also ist schon, wenn ich das mit anderen vergleiche, also die mir dann sagen, na, wir haben so ein kleines Vereinsgewässer, das 200 Meter lang, 100 Meter breit. Tut mir auch ein bisschen leid, ja. Also,
ja. Vor allen Dingen, ich finde ja auch das Gute, du kannst ja zum Beispiel die Jahreskarte vom Landesanglerverband Brandenburg holen und da sind so viele Gewässer drin, bezahlst du da halt Betrag X im Jahr. Aber wenn man das mal so vergleicht mit anderen Bundesländern, die dann, wie du sagtest, nur ihren Vereinssee haben und der kostet teilweise schon so viel wie ne, die andere also Fläche dafür.
Meine letzte Info waren 30.000 Hektar mit einer Angelkarte zu befischen. Und wenn man denn die Zusatzkarte, wie du sagst, noch für Mecklenburg oder Sachsen-Anhalt etc. kauft, die kostet, weiß ich, einen Zehner oder sowas, glaube ich, einen Fünfer. Und dann kann man in den Verbandsgewässern da auch noch weiter fischen für einen schmalen Taler. Ja. Oder geht halt zu den Müritz-Fischern und kann auf den Müritz-Gewässern, die auch Asterbrunner sind, auch nochmal gut fischen.
Okay, aber wir werden das heute natürlich in Brandenburg machen. Ja. Es ist Heimspiel im Herbst für uns beide. Bisschen zu dir, Sebastian. So, Angelleidenschaft, darum geht es ja auch ganz oft bei Angebissen. Wie bist du da rangekommen an die Materie Angeln, sage ich mal? Also was war für dich so der Auslöser? Also das typische Papa, Sohn, Opa, Enkel genau. Am Wasser? So Erzähl.
Also mein Vater ist ein passionierter Angler, der auch schon als Kleinkind geangelt hat. Und der hat es mir dann natürlich unmittelbar vermittelt. Sobald ich irgendwas in der Hand halten konnte, hatte ich schon eine Angel in der Hand. Ja. Und habe quasi aus dem Kinderwagen schon die erste Stippe gehalten. Und, und dann so mit am Kinderwagen festhalten, so eine Bambusstippe und die ersten Plötzen fangen und so. Und war, also man ist damit aufgewachsen. Das ist dann so wie mit der Muttermilch aufgezogen, sozusagen. Ja, bloß nicht mal vom Vater halt. Und
alles gut.
Und es hat sich dann so entwickelt, dann ging das vom klassisch, so vom Friedfischangeln, Stippen, dann die ersten Raubfische, die ersten Barsche, dann war ich damals mit meinem Vater, der hat so ein Betriebsbungalow, dann sind wir immer in diesen Richtung Mecklenburg dann auch gefahren und da waren so kleine Torfstiche und da haben wir Hechte gefangen ohne Ende. Also war damals noch mit lebendem Körfisch und ja, haben wir dann gesenkt, so kleine Stüppis, so mit Bademantel und dann ein paar kleine, paar kleine Barsche gesenkt und dann zu dem, mit dem Eimer zu dem See und dann da die kleinen Hechte getunkt und haben uns dann gefreut, dass wir da teilweise 20 Hechte am Tag gefangen haben. Ja, also war wirklich cool. Also keine großen, aber ja, also so hat es dann die Leidenschaft so angefangen, gerade für den Hecht. Dann hatte ich so die ersten Kunstköder, habe mit so einer ganz schweren Vollglasfaserrute noch geworfen und dann hatte ich schon die ersten Wobbler so aus Übersee, so ein Big S hieß der, das war so ein kleiner Crankbait, so in fast schwarz und der hat da so abgeräumt und da sind mir die Hechte zwischen die Beine gesprungen, ja, also hinter dem Köder hinterher und mit immer...
Die wollten.
Ich dachte, okay, was für eure Viecher, total geil.
War das vielleicht dann auch so ein bisschen der Punkt für dich, wo du gesehen hast, hey, es gibt halt Kunstköder, die diese Fische, sagen wir mal, verrückt machen. Ja. Und ist daraus vielleicht auch so ein bisschen entstanden, weil du bist ja nicht nur Angler, du bist ja jetzt auch Köderbauer, richtig? Lagazzo Custom Lures, du bist auf Messen unterwegs, da habe ich dich ein bisschen gesehen. Ich habe mich natürlich ein bisschen informiert vorher. Mhm. Du hast hier in Oranienburg eine Werkstatt. Du meinst es schon ernst mit deinen Ködern, aber absolut, wie, ja. wie bist du drauf gekommen, dass du dir ausgerechnet das ausgesucht hast?
Also mich hat dann irgendwann fasziniert, wie funktioniert so ein Köder überhaupt? Ja, hab dann Wörter aufgeschnitten, geguckt, wo sind die Gewichte drin, warum läuft der so, warum funktioniert der andere so? Dann habe ich angefangen, irgendwie selber was zu schnitzen, ja, so klassisch Wobbler vom Besenstiel sozusagen. Ja. Und hat dann auch nicht funktioniert und
großes Wunder.
Und hat mich also ein bisschen gewurmt und dann hatte ich so irgendwann mal so mit einem Jerkbait-Angeln angefangen, wie gesagt, in den 2000ern und hatte damals mit Marc so die ersten Schritte von damals von der Firma Piketime, die er hatte, mit den Piketime Sicklies. Ich weiß nicht, ob das dir noch was sagt. Das war so der Hype in den 2000ern.
Lange, lange her.
Ja. Und da haben wir die ersten Unterwasservideos gemacht, also die überhaupt so auf YouTube waren. Unterwasservideos von Ködern, mit dem Lauf von Ködern, so mit einem Taucherteam. Ein Kumpel war Taucher und dann sind wir runtergetaucht und im Helenesee und haben da die Dinger gefilmt. Und da hat sich das so ein bisschen entwickelt und dann habe ich schon die ersten Jerkbaits gebaut. Und dann während des Studiums habe ich Marc dann begleitet, habe für ihn so ein bisschen die englische Korrespondenz gemacht, weil er im Englischen nicht ganz so versiert war. Und dann sind wir auch zu Köderbauern gefahren, zum Beispiel nach Schweden zu dem Benny. Und da ist es dann ausgebrochen. Ja, also vorher war ja schon so ein bisschen, probieren wir mal, gucken wir mal. Und dann hat man gesagt, na, los komm, wir probieren mal ein paar und stellen die mal bei Mark & Shop rein. Und das hat dann auch so gezündet. Dann bin ich auf die ersten Messen gefahren, damals noch mit Fisherman's Partner Gelto. Der hat mir dann eine Wand zur Verfügung gestellt und da hatte ich dann 100 Köder dran. Und jetzt sind es mittlerweile über 2000 Köder, ja. Von 1 Meter auf 11 Meter. Ja. Und da hat sich das dann immer verbessert. Ne. Und dann während des Studiums habe ich dann die Sache so ein bisschen aufgebaut. Dann war ich in Dubai gewesen, habe da auch so ein bisschen als Projektingenieur bei Siemens gearbeitet und bin dann wieder zurück. Und da war die Nachfrage aber immer noch da, beziehungsweise hat sich das dann auch angeboten, da nochmal was zu machen. Und dann habe ich so überlegt, machst du es jetzt, machst du es nicht? Und ja, und dann haben wir die richtig in den Shop aufgenommen. Dann habe ich später meinen eigenen Shop gehabt. Immer die Messen, immer über den Winter die Messen, ne, um auch mal den Leuten das live in der Hand zu geben, ne? Weil auf Bildern wirkt es ja mal ganz anders, als wenn du jetzt so einen Köder in der Hand hast, hier, der glitzert und flimmert und diese so. Haptik. Ja?
Ich wollte es gerade sagen, genau das wollte ich sagen, das Anpassen, ja, gerade bei Jerkbaits so. Ne?
Ja. Ich habe ja viele Kunden, die sagen, auf Bildern, boah, da sah der ganz anders aus. Habe ich ja nicht gedacht, dass der Lack so dick ist und, der fühlt sich hier richtig wertig an und so. Und ich habe tatsächlich auch Kunden, weil ich dir vorhin gesagt hatte, die haben teilweise 500, also nach eigener Aussage, 500 Fische mit einem Köder gefangen. Ja,
also krasse Anzahl und natürlich, dass der Köder so lange hält, dass er auch 500 Fische aushält, weil wir wissen, Hechte, ein Maul mit dermaßen vielen Zähnen und scharfen Zähnen und so, ihr wisst, aufpassen, wenn man die landet, nicht so viel da vorne mehr rumspielen, dass man sich verletzt oder einen Landehandschuh benutzen, das ist schon interessant. Wie schwer ist denn das für dich? Also Köderbauer, du hast schon erzählt, auf Messen unterwegs. Ich denke mal, die Messesaison ist ja jetzt am Anlaufen so. Herbst, Winter ist ja Messe, wenn viele nicht raus wollen angeln, was wir beide nicht verstehen, weil es ist eine super Jahreszeit für Jerkbaits, egal. Also wie sehr nimmt dich das ein? Also ich stelle es mir nicht einfach vor, sagen wir es mal so,
dass du niemals Köderbauer dran. Ich habe ja nur auch 3 Kinder und für die Familie ist es immer eine Entbehrung, weil du musst erstmal die ganzen Köder vorbereiten. Dann sitzt du hier ewig in der Werkstatt, baust die Köder. Dann fährst du auf die Messe, dann hast du für so ein 3-tägiges Wochenende brauchst du 4 bis 5 Tage, ja, abbauen, aufbauen, vorbereiten etc., hinfahren. Teilweise 800 Kilometer pro Strecke und dann immer hin und zurück alles aufbauen. Dann dauert das Aufbauen so ungefähr 8 Stunden, bis der Stand fertig ist. Dann das Messegeschäft, immer top gelaunt.
Hey, ich stehe seit 4 Stunden, seit 4 Tagen stehe ich hier und jetzt erzähle ich dir was über das Jahrgang.
Nee, macht ja auch Spaß. Also es sind immer wirklich echt tolle Kunden da und ich habe eigentlich von, weiß ich nicht, 20.000 Kunden, die ich da hatte, vielleicht 5 gehabt, die so ein bisschen maulig waren. Aber ansonsten...
Das ist eine gute Quote. Sozusagen. Ja, das ist eine sehr gute Quote.
Ja. Aber ansonsten wirklich, wirklich Top-Publikum, gerade auf der Angelwelt, die jetzt Ende November ist, oder in Magdeburg die Messe, sind wirklich super tolle Messen. Gerade die Angelwelt, das wird nochmal ein richtiger Knaller. Und macht natürlich auch Spaß. Ne? Also du bist hier schlau.
Die Hauptsache, oder?
Ja, ja, also man fährt ja nicht umsonst da 600, 700, 800 Kilometer, um dann sich da die Beine in den Bauch zu stehen. Also macht schon Spaß, den Leuten auch mal zu zeigen, dass es auch mal ein bisschen anders geht, dass es mal auch andere Produkte gibt, die nicht unbedingt aus Plastik sind, wo du jetzt sagst Clean-Up Day, wo der Köder, wenn er abreißt, Gott bewahre, dass der nicht das Gewässer verschmutzt, so in dem Maße, wie ein Kunststoffköder macht. Ja, wenn er jetzt ein Kunststoffköder, der in Schalen gegossen ist, der reißt ab und zerreibt sich irgendwann zum Mikroplastik.
Zum Mikroplastik, genau. Ja. Mikroplastik landet irgendwann im Fisch und irgendwann bei uns im Magen.
Richtig, genau. Und hier ist der Köder, da hast du das auf minimalste, aber trotzdem sichere Weise beschichtet. Also da sind jetzt 8 Schichten so ein Bio-Epoxidharz drauf. Und der Kern ist aus Holz und die Gewichte sind aus Stahl. Also ist bleifrei. Also gerade jetzt, wenn diese Bleifrei-Diskussion jetzt kommt, du hast eigentlich minimalen Eintrag ins Gewässer. Wenn der sich auflöst, dann löst er sich auf und dann ist der dann auch weg irgendwann. Ne? Und ich habe aber auch schon Kunden gehabt, die haben nach 8 Jahren irgendwie einen Köder im Wasser gefunden, der total grün war und dann konnten sie weiterfischen. Ja, also.
bisschen abgeputzt. Übrigens gut, dass du auch sagst, Angelwelt Berlin, da werden wir uns dann auch wieder sehen. Ja. Wir können uns da auch sehen. Erik und ich werden wieder die Bühne moderieren vom Deutschen Angelfischerverband. Mhm. Jetzt ist das so, viel Entbehrung, viel unterwegs. Du sagst, du hast trotzdem Spaß dran. Die Wand hier ist komplett voll bunt, verschiedene Sachen, die sehen alle top aus. Wie hast du dir das beigebracht, sag ich mal, das Handwerkliche? Warst du schon handwerklich begabt? Hattest du irgendwelche Vorbildungen oder bist du so, was ich ja ganz oft erlebe, hast du dir das einfach selbst beigebracht, wie du es vorhin erzählt hast, weil du einfach neugierig drauf warst? Wie funktioniert das?
Also ohne Neugier und eigenen inneren Antrieb, ohne Interesse, Motivation, wie man so schön sagt, funktioniert halt nicht. Also du kannst dich nicht hinsetzen und so mal, ich probiere mal. Und nee.
Das
also das ist schon extrem viel Leidenfähigkeit, wo ich meinen ersten Zeitungsbeitrag mit Florian Läufer hatte. Da war ich noch in anderen Räumlichkeiten, war ich im Keller gewesen, kalter Keller, feucht, total bekloppte Situation. Ja, also überhaupt nicht toll. Und da hatte ich schon über 1000 Rohlinge, die nicht funktioniert haben.
Ja. Also Try and Error.
Genau, und die sind dann schön in eine Tonne rein. Und ja, und bis man zu dem Punkt kommt, das ist jetzt nicht so über Nacht, das dauert schon ein paar Jahre. Ja. Also ich würde fast behaupten, dass es länger ist als eine Standardlehre. Und dieses Fundament müsstest du vielleicht auch mitbringen, so ein bisschen künstlerische Begabung, unternehmerische Denken, ganz wichtig, gerade mit den Zahlen. Ich meine, so eine Räumlichkeit wie hier, die kostet ja auch einen Haufen Miete und brauche ich dir halt nicht erzählen, also was da noch dazu kommt. Und dann muss das natürlich handwerklich auch irgendwie hinbekommen, muss sich da so ein bisschen reinfuchsen, wie sind bestimmte Hölzer, welche Beschichtung muss man machen, dass der Hecht halt da ein hartes Spiel hat, den Köder durchzubeißen. Denn welche Gewichte packt man wohin, das ist ganz, ganz wichtig bei dem. Genau, genau. Ich habe ja teilweise Köder, die haben 6, 7 Punkte unten, wo Gewichte drin sind. Ja, und das muss man halt wirklich dann austarieren, dass die dann wirklich genau passen und dass der Lauf dann auch entsprechend ist. Ich habe mal vor meinem Studium habe ich mal eine Lehre gemacht als Fliesenleger. Habe auch nur die Lehre gemacht und danach war ich dann beim Bund gewesen und dann wieder zum Studium und dann nach dem Studium und parallel zum Studium dann hier die Geschichte gemacht. Und ich denke, auch in der Ausbildung damals, Fliesenlehrer-Ausbildung, hatten wir ja auch so ein bisschen noch Holzwerken und sowas, Tischlerei und so. Und da hat man schon so ein bisschen die Basics dann auch mitbekommen und den Rest hat man dann hier weiterentwickelt, also auch durch stundenlanges YouTube gucken, irgendwo hinfahren, unentgeltlich arbeiten, um das zu lernen, eine halbe Weltreise in den Norden von Schweden zu machen, um eine Köderwerkstatt zu besuchen, als so eine Sache. Also ist jetzt nicht so, dass es Ihnen in den Schoß fällt.
Nee, und deswegen habe ich gefragt, Sebastian. Ja. Und sag mal, aus heutiger Sicht, was nimmt am meisten Zeit in Anspruch? Ist es das hier in deiner Werkstatt zu sein und die herzustellen? Ist es das Messegeschäft oder, was ja auch immer, immer wichtiger wird, die Aufmerksamkeit, die Öffentlichkeit, gerade was soziale Medien anbelangt, weil ja. Angelmessen sind ja das eine, das andere ist aber die Aufmerksamkeit, die ja mittlerweile digital funktioniert, auch in der Angelwelt.
Das Allerwichtigste eigentlich sind die sozialen Medien. Also ohne Marketing kannst du nichts verkaufen, ohne Marketing, also ohne Öffentlichkeitsarbeit wissen die Leute nicht. Teilweise sind die ja immer noch erstaunt, wenn die auf Messen, oh, ich noch nie gesehen und so. Ne? Ich denke, bei den ganzen Beiträgen und so was. Aber es ist immer noch Potenzial, was man mitnehmen kann und das ist halt extrem wichtig. Aber bei mir hängt es tatsächlich so ein bisschen hinterher, weil ich einfach so viel mit der Produktion zu tun habe, mit der Vorbereitung der Messen, dass ich immer ein bisschen auf andere angewiesen bin, die mir so ein bisschen helfen, wie du jetzt zum Beispiel.
Ja.
Und um die Sache auch mal so ein bisschen in die Welt rauszubringen. Ne? Und dass man auch mal sehen kann, dass es halt andere Sachen gibt und die auch mal ein bisschen anders funktionieren. Anderes Fischen heißt auch im Zweifel mehr Fisch. Ja, ich habe Kunden, die haben teilweise 20-30% mehr als der Angelbuddy, der klassisch mit dem Spinner, Blinker, Gummifisch angelt.
Genau. Ja. Das, was alle machen.
Ja, was alle machen.
Was der Hecht dann kennt irgendwann, wo er so weiß, nee, genau. Komische Beute lasse ich mal. Aber was ist das eigentlich? Weg.
Genau, genau. Insgesamt ist das dann schon eine coole Angelei, weil dieses Feedback von den Kunden ist auch mega. Ne? Wenn die anrufen und sagen, boah, ich habe den Tag meines Lebens gehabt und habe meinen Meterfisch gefangen. Und im Frühjahr hatte mich einer angerufen, der hatte in seinem See, wo sie ganz wenig große Fische gehabt haben, hat der dreimal fast 1,20 Meter geknackt.
Wow.
Im Frühjahr.
So was hörst du dann gerne.
Ne? Mit einem Köder.
Ja. Müsst ihr euch das Strahlen vorstellen, gerade falls ihr das Video nur seht auf dem RBB-YouTube-Kanal, falls ihr es nur in der ARD-Audiothek hört, wirklich von einem Ort zum anderen. Das ist echt schön, wie du erzählst. So Leute, wir wollen die Dinger natürlich auch ausprobieren. Bevor wir das aber tun, schauen wir nochmal ganz schnell in deine Werkstatt, kriegst du so einen kleinen Crashkurs, wie entsteht so ein Ding, was ist da wichtig und dann geht's ans Gewässer. So, wir sind einen Raum weitergegangen, Sebastian. Du willst jetzt im Prinzip uns im Schnelldurchlauf zeigen, wie entstehen Lagazzo Custom Lures. Und du fängst an mit einem Rohling, richtig?
Genau. Also der Rohling wird auf der CNC-Fräse grob ausgeschnitten, dann wird der abgerundet und dann kommen die Löcher rein. Die Löcher mache ich mit der Standbohrmaschine rein und dann machen wir das Gewicht dran.
Sind bei dir Stahlkugeln, hattest du erzählt?
Genau, sind Stahlkugeln. Einfach aus dem Grund, weil die durch die Form an sich, ja, also eine Kugel hat ja das maximale Volumen pro Körper, ne? Und dann kommt die hier rein und dann wird das noch zugespachtelt.
Und das ist ja A, Gewicht und B, bestimmst du so das Laufverhalten des Köders.
Genau, also der Köder, der muss ja nach links und rechts ausbrechen. Und das passiert durch eine leichte Unwucht im Körper. Also wenn man den zieht, dann bricht er zur einen Seite aus, weil es eine kleine Unwucht im Körper gibt. Und dann versucht er, diese Unwucht auszugleichen und bricht dann zur Seite aus. Irgendwann zieht die Schnur aber hier vorne und dann jerkt man das nächste Mal und dann ist es genau entgegengesetzt. Und so kommt der Lauf zustande.
Ah, siehst du da?
Also der nächste Schritt ist die Beschichtung des Rohholzes mit 2 bis 3 Schichten Epoxidharz. Es wird dann mit einem Pinsel aufgetragen. Ja, jede Schicht einzeln. Jede Schicht braucht ungefähr 9 Stunden, bis er ausgehärtet ist. Und dann kommt die auf unser Trockendock.
Ja, Sebastian, Trockendock, also wie soll ich das beschreiben? Im Prinzip sieht das aus wie das Vorderteil von einem Mähdrescher, wo im Prinzip vorne diese Bügel dran sind, die Halme schneiden, ne? Für Leute, die das nur hören. Und da drauf, auf dieser Art Walze, hast du dann deine beschichteten Rohlinge gepackt und das dreht sich dann auf der Maschine? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Das dreht sich dann ziemlich langsam und dadurch bleibt der Lack in der Position und die Beschichtung ist gleichmäßig. Das dreht sich dann 9 Stunden und dann hält das irgendwann an, weil die Zeitschaltuhr abgelaufen ist. Und dann kann man die nächste Schicht drauf machen. Insgesamt sind bis zu 8 oder 9 Schichten auf einem Köder drauf. Dann kann man sich ja ungefähr ausrechnen, 9 Stunden pro Schicht, wie lange es dauert, bis die nur beschichtet sind.
81 Stunden. Nächster Raum, nächster Schritt. Das sieht so ein bisschen nach Lackieren aus, Sebastian. Du hast hier die Rohlinge hintereinander aufgestellt. Die sind so im Barsch-Design. Und in der Hand hast du die jetzt beschichteten Rohlinge, aber ohne Farbe, richtig?
Genau, das ist die Grundierung, sodass man die Farbe halt schön sieht. Ne? Das ist jetzt eine spezielle Autolackierung, Grundierung. Und da kommt dann später die Farbe, die mit Airbrush dann raufgemalt wird. Da kommen jetzt noch die Flossen ran, so ein paar rote UV-Elemente. Und dann ist der Köder auch schon fast fertig.
Aber es fehlt noch eine ganz wichtige Zutat.
Ja, die Augen, das ist immer das Leben des Köders. Ja, sobald man die Augen draufgeklebt hat, wirkt der Köder auch richtig lebendig.
Und was sind das für Augen? Einfach zum Aufkleben?
Das sind so eine 3D-Augen, die sind zum Aufkleben. Und dann sieht das schon so aus.
Also falls ihr das nicht seht, nur hört, das sieht jetzt wirklich aus wie ein Barsch mit Auge, mit Mund, mit Brustflosse, mit Barschstreifen. Aber vielleicht fragen sich jetzt manche, Sebastian, da sind gar keine Haken dran. Wieso denn das?
Stimmt, da fehlt was. Ja, hast mich erwischt. Ja, nee, die kommen später ran. Also da kommen jetzt, wenn da eine Beschichtung, ich hatte ja vorhin gesagt, dass da noch mal ein paar Schichten Epoxidharz draufkommen. Und danach kommen die Ösen rein. Die werden doppelt verklebt und geschraubt. Und danach ist der Köder dann wirklich komplett fertig. Und dann kann man in diese Ösen mit dem Sprengring den Haken einhängen. Und dann ist der auch fangfertig für den nächsten Meterhecht.
Apropos fangfertig, ich werde auch schon heiser hier am Morgen. Fangfertig heißt für uns, Sachen packen, ab ans Gewässer.
Absolut.
Ja, Leute, so schnell geht's. Aus der Werkstatt von Lagazzo Custom los, also von Sebastian Lagatz. Zack aufs Gewässer. Oh, ist das schön, mein Lieber. Es ist wirklich Herbst, leichter Sonnenschein, Wolken, ein bisschen Wind. Tatsächlich zwei Menschen hier, hätten wir nicht gedacht, ist da manchmal so. Aber ansonsten Natur pur, so gesäumt hier. Der Wald legt schon langsam sein Herbstkleid an. Du hast immer wieder mal so schon Orange, Gelb, Tupfer, aber dieses dunkle Grün, ein Wolkenhimmel dazu. Ach Leute, ist das schön, wirklich. Und das mitten in der Woche. Egal, wir sind hier, um deine Köder wirklich zu testen. Was kann Sebastian so? Was kann er liefern? Es geht ums Jerk-Angeln, ja, auf Hecht. Einfach mal ganz einfach gefragt an dich, was gibt's denn da zu beachten?
Der angebissen Tackle-Check.
Viele Sachen. Also erstmal brauchst du eine Route, die passt. Dann brauchst du entsprechend ein Vorfach. Da fängt es ja an. Also erstmal den Köder, dann das Vorfach. Vorfach bitte kein Hartmono oder Flucarbon, weil das oft durchgebissen wird. Ich fische nur mit Titan. Da müsst ihr auch darauf achten, dass ihr ein knotbares Titan nehmt, was nicht die Neigung hat zu brechen. Ja, wenn es nicht knotbar ist, dann bricht es halt. Habe ich herausgefunden, dass es besser ist, wenn man dahinter noch ein Flucarbon schaltet. Einfach als Puffer, als Abriebsschutz und so ein bisschen auch als Sichtschutz. Damit verliert ihr deutlich weniger Köder, wenn ihr jetzt so einen ungewollten Stopp habt.
Perücke. Vogelnest. Perücke auch genannt, gerade bei der Baitcaster. Ne? Genau. Vielleicht auch Leute, die nicht wissen, was eine Baitcaster ist. Ihr kennt ja vielleicht normale Angelrollen, die sogenannten Spinningrollen. Da habt ihr vorne einen Bügel und dann wird die Schnur im Prinzip aufgewickelt, indem sich der Bügel dreht, um die Spule rum, so nennen wir es mal. Und bei einer Baitcaster ist das aber so, da dreht sich die Spule selber und beim Auswerfen, wenn man da nicht aufpasst, kann sich das perfekt zu so einer Perücke oder auch Vogelnest genannt so aufstauen.
Genau, die Spule dreht dann schneller, als die Schnur abgezogen wird und dann
nicht so schön.
Nicht so schön. Das führt dazu, dass man extrem weit werfen kann, aber den Köder nicht wiederbekommt.
Ja, stimmt. Wollen wir nicht.
Wollen wir nicht. Genau, und das mildert eher dadurch ab, dass, wenn es wirklich mal passieren sollte, dass man halt so ein bisschen Puffer nach vorne hat. Und das hat sich über die Jahre echt bewährt. Ist auch super, wenn man jetzt mal einen großen Fisch drillt, der kann noch ein bisschen die Flucht abgefedert werden. Und insgesamt ist das schon eine runde Sache. Denn danach kommt eine gute Geflochtene. Ich fische mit einer 20 bis 25 Kilo Schnur. Und dann natürlich mit einer Multirolle, mit der Spinnrolle, wie Frieda schon sagte, geht das natürlich auch. Ist aber eine höhere Belastung für das Schnurlaufröhrchen am Bügel. Daher empfehle ich immer, dass man eine Baitcaster nimmt.
Was würdest du da für Routen empfehlen? Ich schätze mal schon mit Rückgrat, aber trotzdem irgendwie so Aktion. Also, ne?
Genau, ich habe ja jahrelang mit handgebauten Routen gefischt. Und weil ich keine Route auf dem Markt gefunden habe, die der Aktion entspricht, die ich gerne haben möchte. Also brauchst du ein kräftiges Rückgrat und eine relativ softe Spitze, um den Köder schön aufzuziehen. Dass du halt durch die Bewegung mit der Route den Köder noch mal animierst, indem sich die Spitze so ein bisschen zum Köder neigt und dann die Spitze nachzieht und den Köder nachzieht. Ja, und da haben wir ja Routen entwickelt, die genau dem entsprechen.
Alles klar, so zu den Wetterbedingungen ist eigentlich nahezu perfekt. Heiter bis wolkig, mal Sonne, mal Schatten. Ich glaube, ein kleines bisschen mehr Wind wäre nicht schlecht.
Genau. Also am besten ist tatsächlich, wenn man so eine 2 bis 3 hat. Auf dem See kann es auch mal gut sein, also Windstärke, wenn man bis zu einer 5 hat. Aber umso mehr Wind, umso schwieriger lässt sich das natürlich zu fischen. Ein bisschen Welle ist immer ganz gut, sodass das Oberflächenlicht so ein bisschen gebrochen wird. Und für den Hecht ist es besser, weil er denn unter diesen Bedingungen halt viel besser jagen kann. Auch mit diesem heiteren Himmel, das mal so Wolken-Sonne-Mix ist, ist für den Hecht auch ganz gut. Der kann sich dann nämlich viel besser anschleichen und ist dann viel aktiver.
Okay, und dann lass uns ganz kurz nochmal auf die Köder, deine Köder eingehen. Wir haben es schon mehrfach erwähnt, wir angeln heute mit Jerks auf Hecht. Der Hecht ist ein lauer Räuber. Du fertigst die selbst. Es gibt die in, sag ich mal, was heißt Varianten, aber zwei Ausführungen im Sinne, dass man nur den lackierten Holzkörper mit Drillingen hat. Und dann gibt es noch eine Besonderheit gerade bei Jerks, dass hinten ein Tail, ein kleiner Gummischwanz noch dran ist.
Vielleicht eine ganz kleine Erklärung, was ist das für ein Bonus mit dem kleinen Gummischwänzchen da hinten drin?
Ja, also das ist ein ziemlich großer Bonus. Also zum einen verlängert man den Köder, ohne dass man ihn schwerer macht. Ja, also wenn man jetzt einen großen Köder fischen will, aber die Rute es nicht hergibt, dann hat man einen Köder, der nicht schwerer ist, aber deutlich größer ist. So, dann hat man, wie man sieht, der ist ja sehr flexibel. Der arbeitet dann schön hinter dem Köder und wackelt dann immer so ein bisschen. Und gerade wenn man eine Pause macht, also man macht so 2-3 Schläge und dann lässt man den sinken und dann sinkt er so und zieht sich so ein bisschen hinterher. Und gerade bei inaktiven Fischen ist es wichtig, dass du die Fische am Platz hältst. Ja, dass die Fische immer interessiert hältst und die stehen dann hinter dem Köder und wackeln so ein bisschen mit den Flossen und sind ein bisschen aufgeregt, sind ein bisschen unentschlossen. Und gerade dann, wenn du wieder anziehst und der Tail sich so lang zieht und dann so flattert, das finden die unwiderstehlich und dann schießen die rauf.
Ich bin gespannt. Okay, was empfiehlst du mir für eine Farbe, für ein Design? Was nimmst du heute?
Also ich werde hier mit der Tinker fischen. Die hat ja sehr gut performt. Ich weiß nicht, ob man das hier drauf sieht, aber ein paar Einschläge hat die schon gehabt.
Sind schon Kratzer dran. Und Tinker, weil sie aussieht ein bisschen wie eine Schleie?
Wie eine Schleie, genau. Das ist hier ein Fisch, der sehr stark vertreten ist. Ich würde hier vielleicht auch ein Weißfischdesign fischen. Das funktioniert auch ganz gut. Oder die Fangsau.
Alles klar. Fangsau? Warum Fangsau? Weil sie gut fängt, die Sau?
Weil sie fängt wie eine Sau.
Das versuchen wir rauszufinden. Ich stehe kurz vorm ersten Wurf. Ich habe ein 110 Gramm Tail Jerkbait Bait dran im Plötzendesign. Wirklich, für Sebastian gegeben, silbrig, rote Flossen, roter Schwanz, dieses typische rote Auge, also sieht wirklich zum Verwechseln ähnlich. Sebastian hier schon ordentlich am Werfen.
Ja.
Und ich denke mal an die markanten Stellen, also an Struktur.
Schilfkante, genau.
Aufklatschen lassen, reinholen, ne?
Genau.
Du hast gesagt, Kraut steht noch recht hoch.
Also ja, gleich. Am besten gleich anfangen zu fischen.
Genau. Und?
Und relativ dicht unter der Oberfläche.
Und durchkurbeln oder?
Zwei, schön drei, vier Zupfer. Genau. Leg mal am besten deinen Zeigefinger noch an den Vorgriff ran.
Das meintest du, ne? Wenn er umschlägt.
Ja.
Und wenn jetzt sinkt er ab und wenn er steht, geht hinten das Schwänzchen
sich so ein bisschen hinterherzieht. Mhm. Ja.
Interessant. Sehr interessant.
Wenn du den Vorgriff noch so anfasst, dass du den Zeigefinger hier oben drauf packst, dann hast du noch mehr Kontrolle über den Köder.
Du hast gesagt, auswerfen.
Ja.
Dann stoppen mit dem Daumen auf der Rolle, ne? Dass das alles schön straff ist beim Aufkommen.
Mhm.
Und dann hast du gesagt, 70% über die Rolle.
Genau. Also erstmal, wenn du auswirfst und gerade mit dem Tail fischst, dass der sich nicht vertüdelt. Das ganze System strecken.
Biss.
Scheiße.
Was war das?
Kleiner Biss. Das ganze System strecken, indem du die Rute nochmal mit dem Daumen auf der Spule zurückziehst.
Mhm.
Und dann streckt sich das ganze System. So, und dann fischst du 70% über die Rolle, dabei den Finger auf den Vorgriff gelegt. Mit dem drückst du nochmal auf den Vorgriff bei jeder Animation des Köders.
Mhm.
Und dann am besten, wenn du Rechtshändler bist, dass du dann eher, sag mal, Richtung rechts wirfst, also in den rechten Raum reinwirfst und dann im stumpfen Winkel fischst. Ja, da hast du die beste Köderkontrolle bisher, wa?
Mhm.
Und,
Als du gerade, ich habe dir aufmerksam zugehört und,
Nachläufer?
Ja.
Steht da hinter dem Köder?
Ich habe richtig gesehen, wie so ein Schatten, dann so langsam, so ähnlich wie du es gerade gesagt hast, aber er ist halt nicht raus, ja, weil ich vorher kurz im Kraut hing. Stört die das eigentlich? Ja, ne? Wenn die dann mitkriegen, dass da irgendwas im Weg ist. Hm. Ich glaube, das hat er auch gesehen. Oh, schade. Komm, Paiki, 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 komm. Oh, schade.
Schön Biss, ja?
Oh, der hing ganz kurz. Das war eindeutig richtig guter Biss.
Schade.
Oh, und der Film gerade in mir. Ich habe nochmal überlegt, was du gesagt hattest und habe wirklich eine Pause gemacht, habe mir vorgestellt, wie er so runtergeht, wie das Schwänzchen so wackelt. Oh, dann kam er. Och Mann, ey, schade. Der hat ihn nicht richtig gefasst. Ich hab's ja gesehen. Ich hab ja gleich.
Oh. Am besten beschreibt er das immer, wenn du versuchst, so eine Katze in deinem Ofen vorzulocken und dann mit so einem Katzenspielzeug die Hechte anzulocken.
Ich bin völlig in Gedanken versunken, aber ne, bildlich da unten so wie, und jetzt, du hast gesagt, mal runterleiern lassen, der abgesunken, und in dem Moment, wo ich die erste Drehung gemacht habe, wurde sie wahrscheinlich so, Karma. Sebastian, wir sind am zweiten Spot. Ja. Ich würde gerne noch mal so ein paar Profi-Tipps von dir abholen. Nämlich ganz einfach, was sind denn so die 3 vermeidbaren Fehler bei Anfängern, wenn es um Jerk-Angelei geht? Und was wären dann so 3 Sachen, wo du sagst, darauf müsst ihr achten, dann klappt es besonders gut?
Ja, also erstmal sich mit der Führung beschäftigen. Dann auf jeden Fall gucken, dass das Setup passt. Also vernünftiges Vorfach, vernünftigen Karabiner. Da fängt es erstmal an, dass du einen ausreichend starken Karabiner auch hast. Dann, wie gesagt, empfehle ich immer das Titanvorfach. Dann eine ausreichend starke Schnur. Dem Hecht ist es nicht so wichtig, wenn die Schnur 0,10 dünner ist. Wichtig ist, dass du halt eine Schnur hast, die die Gewichte des Köders auch aushalten kann, wenn du mal einen Fehlwurf hast. Und dann musst du halt auch diesen starken Anschlag halt auch durchkriegen. Denn es ist wichtig, dass der, wenn ihr euch den Köder anguckt, wenn ihr jetzt euch neue Haken kauft, dass der Haken immer breiter ist als der Köder selber. Mhm. Ja, sodass der Fisch dann, wenn er von unten kommt, dass er dann, wenn er über den Köder so rübergreift, dass er, wenn er dann zurückgeht, dass er dann hängen bleibt.
Ah, Prinzip verstanden. Na klar, wenn er runterkommt, dass der Haken greift.
Genau. Und das gerade im Kopfbereich ist es besonders wichtig, weil die Fische ja in der Regel immer versuchen, den Kopfbereich zu attackieren. Und da ist es halt wichtig, dass der Haken immer breiter ist.
Und Nummer 3, jetzt bin ich gespannt.
Nummer 3, nicht zu hektisch fischen. Ja, also wirklich schön langsam. Lieber noch eine Idee langsamer, als wenn man denkt, man ist langsam.
Jo.
Ja, wunderbar.
Wunderbar.
Oh, da ist er, Sebastian. Oh, ein guter.
Ein schöner.
Guter. Oh, ich glaube das nicht. Ein guter.
Sauber.
Kescher ist vor mir.
Mit dem Kescher oder mit der Hand?
Machen wir, glaube ich, erstmal mit dem Kescher, dass wir ihn sicher kriegen, oder?
Mhm. Oh. Wird verkauft.
Oh, gut verkauft, aber guck mal, wie er hängt.
Ja, dann machen wir lieber mit der Hand. Wahr?
Vorsichtig. Wir führen die ran.
Oh, yes.
Pass auf, der springt gleich.
Mhm, jawollo! Ich glaub's ja nicht. Oh, herrlich. Herrlich. Oh, was soll ich sagen? Ich freue mich richtig, ey. Dass das geklappt hat, genau das gemacht, was du gesagt hast, auf die Plätze, die du mir gegeben hast. Mein erster heute. So, mein Lieber, 2 Stunden sind rum mit unserer Jerkbait-Angelei auf Hecht. Und Fazit, Zwischenfazit von dir?
Ja, es läuft mittelgut. Also wir haben einen Fisch, du hast den Fisch. Und wir haben 4 Kontakte, glaube ich, finde ich das richtig?
Ja. Eindeutige.
Hm. Eindeutige Kontakte und viele Krautaale.
Also es ist, Leute, es ist wie immer beim Angeln, das Wetter macht nicht ganz das, was ihm heute vom Wetterbericht vorgeschrieben wurde. Also eigentlich sollte das nochmal aufreißen, wir sollten nochmal ein bisschen Sonne kriegen, der Wind sollte nochmal ein bisschen auffrischen. Falls ihr das Video auf dem RBB-YouTube-Kanal seht, ist das klar, was wir für einen Himmel haben. Für die, die es hören, an der ARD-Audiothek zum Beispiel, es ist wolkenverhangen, es ist grau, es ist nicht kalt, aber ja.
Ja, wir haben jetzt 13 Grad ungefähr Lufttemperatur. Wassertemperatur liegt bei 14,4. Ist eigentlich für einen Hecht sehr gut. Man sagt immer so 12 bis 15 Grad ist so ideale Wassertemperatur. Jetzt haben wir ein bisschen wenig Wind. Der Hecht braucht immer ein bisschen Wind, also wie man es vielleicht im Hintergrund sieht. Also hier ist Ententeich.
Ja, das ist sehr flach. Was ich aber bisher toll finde, sind so die Erkenntnisse, die ich gewonnen habe, weil Du hast mir ja erklärt, worauf ich ein bisschen achten soll, wie ich den Köder führen soll. Also wenn ich beim Auswerfen bin, dass ich den nochmal mit dem Daumen auf meiner Baitcaster-Rolle stoppe, den nochmal ranziehe, dass alles straff ist, dass die Drillinge ordentlich sind, dass sich nichts verheddert und dass ich auch mal eine Pause machen soll, dass er ein bisschen absinkt und dass ich darauf achten soll, wie er flankt. Und um das nochmal zu beschreiben vorhin, das war wirklich so, ich war in Gedanken unter Wasser beim Köder, hab mir noch mal in Erinnerung gerufen, was du mir da gesagt hattest. Und ich hatte wirklich kaum diesen Gedankengang abgeschlossen, rumste der auch schon rein. Also das war so ein Aha-Erlebnis, beziehungsweise wo ich so dachte, cool.
Man muss den Köder sich halt vorstellen, wie er unter Wasser läuft und visuell im Prinzip in Gedanken verfolgen.
Genau.
Und dann kann man mit dem auch so schön spielen. Da kann man dann, also wie ich vorhin schon sagte, versuchst wie so eine Katze hinterm Ofen vorzulocken mit so einem Katzenspielzeug. Ja? Und so musst du es ungefähr sehen. Die Katze kommt immer hinterher, wie der Hecht. Zack, 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 zack. Und dann lässt mal stehen und wieder anzucken und dann bumm. Okay. Der hinter. Hat funktioniert.
Wir legen weiterhin unsere Wollknäuel aus und hoffen mal, dass wir uns auch über einen zweiten Hecht bald freuen.
Bin da optimistisch.
Ausgefischt. Ja. Das war ein ganzer Angeltag, ne Sebastian?
Das war ein ganzer Angeltag. Fische haben sehr spitz gebissen. Du hattest das Glück, dass du einen raus hast und noch einer Kuzing. Bei mir hat es den Teel zerlegt. Der hat bloß hinten kurz mal angeschnabbelt. Ein, zwei Kontakte noch gehabt und ansonsten war es halt sehr dünn. Also man sieht ja auch, vielleicht im Hintergrund und für die Leute, die zuhören, ist totaler Ententeich hier. Keine genau. Welle, nix, keine Drift. Ja.
Pass auf, Sebastian, sei nicht so enttäuscht. Ich muss wirklich sagen, ich habe es sehr genossen, so von deinen Tipps zu profitieren. Ne? So ein bisschen Feinjustierung, wie soll man die Jerks führen? Was muss man wie muss man aufpassen, wenn man auswirft? Nochmal mit dem Straff ziehen. Was soll man da vorschalten? So, ich meine, der Fisch kam ja auch nicht von ungefähr wahrscheinlich bei mir.
Du hast das sehr gut umgesetzt. Ja.
Dankeschön, aber du hast es mir auch sehr gut erzählt. Und ich habe dann, kannst du nur wiederholen, genau nochmal überlegt, was hast du gesagt, was könnte funktionieren. Der zweite, ja, Aktion war wohl Fisch.
Oh. Ja, ja.
Okay.
Ja, Hatsch. Nein.
Okay. Ab.
Oh, das gibt's doch nicht.
Wie geil.
Das gibt's doch nicht. Och Mann. Da war ich dann unkonzentriert, dann passiert dann sowas. Aber ich finde alles nicht so schlimm. Ich hoffe, ihr konntet Sebastian Lagatz, aka Lagazzo Customlos, etwas näher kennenlernen. Wir konnten euch die Jerk-Angelei noch ein bisschen besser erklären, dass ihr damit besser klarkommt. Habt keine Scheu davor, das auszuprobieren. Ich bin nach wie vor Fan, Sebastian sowieso. Und wenn wir hier beide so ein bisschen rumschwärmen, dann solltet ihr auch was davon haben. Nämlich, Sebastian ist so lieb und haut einen seiner Köder an euch raus. Das wird was für ein natürlich Jerkbait sein?
Das wird ein Victim L in Braun Shadow Flex sein. Ist so ähnlich wie der Köder, mit dem du gefangen hast. Mhm. Bloß ohne Teel. Das ist für Leute, die noch nicht so versiert sind, ist es vielleicht eine Idee, einfacher ohne Teel zu fischen. Daher dieses Modell. Und der hat schon wirklich schöne Fische gebracht. Das ist ein sehr natürlicher, unscheinbarer Köder und passt eigentlich in jede Situation rein, in klares und auch in trübes Wasser.
Sehr schön. Wie viel Gramm hat der, dass man auch weiß, worauf man sich einlässt?
Ungefähr 110 Gramm.
Wüsste Bescheid, also starkes Gerät bitte. So, was möchten wir denn von euch wissen? Ganz einfach, wie viele Tage im Jahr kann man auf Hecht mit Jerkbaits angeln? Sebastian hatte es erwähnt, ich hatte ihn gefragt. Ist es begrenzt? Ist es nicht begrenzt? Überlegt mal ganz genau. Also an wie vielen Tagen im Jahr kann man mit Jerkbaits auf Hecht erfolgreich angeln? Wenn ihr es wisst, schreibt uns einfach eine Mail an angebissen@rbb-online.de. Angebissen@rbb-online.de. Mit Erscheinen dieser Folge habt ihr 14 Tage Zeit, mir die Antwort zu schicken. Wenn ihr Lob, Kritik, Schimpfe, Meckereien loswerden wollt, könnt ihr das auch tun. Das kriegen wir auch hin, auch an dieselbe E-Mail-Adresse. Nicht an Sebastian, bitte alles an mich. Ansonsten, ganz lieben Dank, Brandenburg, Angelland, ein Fisch haben wir dann geschafft, mal zu überzeugen, dass hier Angelland ist, dich kennengelernt, wunderbar, schöner Herbsttag, genießt die Raubfischsaison, Leute,
Und hechtig gewaltig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, egal, ob nun zum Sehen auf dem rbb-YouTube-Kanal oder zum Hören zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!
Angebissen, der rbb-Angel-Podcast mit Frieda Rössler. Hat's euch gefallen? Dann gebt uns die Flosse, lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Dankeschön, wir finden's hechtig gewaltig.